Vis-à-vis.
Gabi Minz, zum 24. Mal planen Sie dieses Festival, das heißt Jugendliche aus aller Welt zusammenbringen, unterbringen, Gelder organisieren, Sponsoren animieren, Absagen koordinieren. Sie wirken so jung und so voller Energie. Wo nehmen Sie die eigentlich her?
Diese Energie, die von den jungen Orchestern, deren Können mich immer wieder ins Erstaunen bringt, diese Energie, die von diesen Orchestern ausgeht, da bekommt man so viel zurück, das kann man in einem Jahr gar nicht verbrauchen.
Bleiben wir mal erst kurz bei Ihnen, bevor wir zum Festival kommen. Sie sind im Westerwald geboren, in eine keineswegs reiche Familie, eher eine arme Familie mit 3 Geschwistern. Der Vater ist gestorben, als Sie 10 Jahre alt waren. Und dann waren Sie im Internat bei den armen Dienstmägden Jesu Christi, einem katholischen Orden. Was, Frau Minz, hat Ihnen in der Jugend das gegeben, was Sie heute für diese Arbeit nutzen?
Naja, ich habe mit der Muttermilch in gewisser Weise mitbekommen, dass man nichts geschenkt bekommt, sondern dass man sich das, was man möchte, auch erobern muss. Und das ging mir immer so. Meine Mutter sagte sehr früh, was du im Kopf hast, kann dir niemand mehr nehmen. Und das war etwas, was sich mir sehr eingeprägt hat. Also habe ich natürlich ungeheuer gut aufgepasst in der Schule, habe gelernt und ich wollte ja aufs Gymnasium. Damals war der Zugang zu Gymnasien noch nicht frei von Geldzahlungen. Nur wenn man sozusagen die Eingangsprüfung hinter sich bringen konnte und wenn man gut genug war.
Was haben Sie da in puncto Selbstvertrauen, aber auch Disziplin gelernt?
Im Internat habe ich eine Lehrstunde erhalten in sozialer Kompetenz beziehungsweise nicht sozialer Kompetenz.
Können Sie das ein bisschen erklären?
Es war nicht sehr kooperativ, die Atmosphäre. Also
eher Konkurrenz?
Unterdrückerisch, würde ich sagen. Man hatte schon sehr genaue Vorstellungen, was junge Mädchen dürfen und was sie vor allen Dingen nicht dürfen. Nicht kommt ganz oft vor. Das fängt beim Essen an, das fängt an, wie man angezogen ist. Natürlich durfte man keine Hosen tragen oder Ähnliches dieser Art. Also durchaus repressiv, was ich aber nicht nur selbst empfunden habe, sondern was ich auch an anderen beobachtet habe. Und das prägt natürlich auch, da muss man lernen, wie man damit umgeht. Das waren keine sehr schönen Erfahrungen und da haben wir heute sehr viel idealere Verhältnisse.
Sie sind dann, man kann fast sagen, geflohen nach West-Berlin. Sie haben studiert Volkswirtschaft und Psychologie, Sie haben auch promoviert. Und jetzt leiten Sie seit fast einem Vierteljahrhundert das Festival Young Euro Classic. Es ist, kann man sagen, die wichtigste Plattform für internationalen Orchesternachwuchs weltweit. Wenn Sie die fast 25 Jahre, fast das Vierteljahrhundert zurückblicken, Gabi Minz, was ist das Entscheidende, was sich geändert hat in dieser Zeit?
Jugendorchester wurden nicht für voll genommen in den Anfängen. Dies ist heute anders. Wir haben viel davon, wenn die Musiker auf der Bühne stehen und jeden Abend ein sehr unterschiedliches, sehr wunderbares Konzert geben. Einige der Jugendorchester sind einfach hervorragend, andere streben noch mehr danach, aber durchaus alle auf einem sehr hohen Niveau. Das hat sich zum Beispiel verändert. Am Anfang hatten wir spektakuläre Niveauunterschiede. Da war uns auch klar, dass wenn wir die jeweils besten Orchester der unterschiedlichen Länder, aus denen wir einluden, hier vorstellten, gab es enorme Unterschiede im Niveau. Das hat sich angeglichen, weil die Kultur, die Jugendorchesterkultur ist einfach viel selbstverständlicher geworden. Es gibt immer wieder Neugründungen, es gibt allerdings auch ein Absterben von Jugendorchestern. Das hängt in der Regel mit den Finanzen zusammen, aber auch immer mit Leuten, die sich für die Sache von Nachwuchsmusikern persönlich engagieren.
Da denke ich zum Beispiel an Ungarn oder Finnland. Was ist denn da genau passiert?
Es gehen Förderungen verloren. Wenn ich auf die deutschen Fußspitzen schaue. Wir haben ja noch angefangen mit einem RIAS Jugendorchester. Das war damals, als ich mich begann für diese speziellen Orchester zu interessieren, war das ein vom Deutschlandradio gut finanziertes Nachwuchsorchester. Das gab es recht bald nicht mehr, weil die Förderung den Sparmaßnahmen zum Opfer fiel. Dann gab es nur die Hälfte. Dann wunderte man sich, dass für die Hälfte des Geldes nicht das gleiche Niveau beigebracht wird. Und dann stirbt sehr schnell so ein Projekt.
Sie schreiben in Ihrer Homepage, wir sind ein utopisches Miteinander. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass sich so bestimmte Werte, die bei uns gerade sehr wichtig sind, Werte wie Diversität zum Beispiel, nicht in allen Ländern gleichermaßen abbilden.
Ich würde sagen, es gehört erstmal der Respekt davor, dass es in anderen Ländern anders ist als bei uns. Wir haben uns ja auch einen bestimmten Wertekanon erarbeitet, beziehungsweise haben auch die Notwendigkeit, daran weiter zu arbeiten. Man erwartet vom Gegenüber mehr als von sich selbst. Und das Zweite ist, es gibt so viele verschiedene Gesellschaftsformen und Kulturen und Traditionen, die natürlich andere Verhaltensweisen hervorbringen. Grundsätzlich gehe ich davon aus, diese erstmal zu akzeptieren und meinem Gegenüber zuzuhören und dann zu sehen, was kann dabei gemeinsam herauskommen. Und das ist in der Regel sehr viel mehr, als wenn ich sage, das will ich von dir. Ich höre gerne zu.
Zuhören ist ja auch das Wichtigste für Musiker. Wir kommen zu dem Festival dieses Jahr. Es ist wieder sehr breit aufgestellt, ganz ungewöhnliche Orchester. Ich freue mich unter anderem auf das aus Tbilisi.
Wir pflegen zu Georgien schon seit langem sehr, sehr guten Kontakt. Auch da sieht man das Engagement der Botschaft, der Botschaftsrätin für Kultur. Das ist einfach sensationell. Es gibt kaum ein Feld, wo sie nicht ihre, wenn ich mal in Anführungsstriche sagen kann, ihre Nase drinstecken hat. Also es gibt ungeheuer engagierte Vertreter, auch in den Botschaften, die über die Kulturanliegen ihres Landes auch bei uns platzieren will.
Die Nachbarländer des Krieges sind vertreten, Frau Minz. Georgien ist dabei, Estland ist dabei. Und Sie haben das ukrainische Jugendorchester eingeladen. Seit anderthalb Jahren tobt der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wie geht es den Musikerinnen und Musikern?
Ich weiß noch, wie verzweifelt die jungen Musiker aus der Ukraine waren und unsere Gegenüber weinten. Sie wussten überhaupt nicht mehr, macht es Sinn, weiterzumachen? Sollen sie nicht alle mit an die Front? Also es stellten sich ganz existenzielle Fragen und ganz ungeordnete Fragen. Und so haben wir im letzten Jahr das ukrainische Jugendorchester eingeladen und haben uns überlegt, in diesem Jahr das nicht einfach zu wiederholen, sondern uns um ein Projekt zu bemühen, wo die Situation der Ukraine im Kontext ihrer Nachbarn ein wenig gespiegelt wird. Denn man kann sich ja nicht vorstellen, dass das, was in der Ukraine passiert, an der Grenze Halt macht. Die Esten befürchten, dass ihnen Ähnliches passiert. Auch wenn wir mit Vertretern im zentralasiatischen Raum, die ja noch eine sehr enge Bindung zu Russland pflegen, aber seit über 30 Jahren unabhängige Staaten sind, sprechen, dann ist das auch etwas, was die bewegt, natürlich auf eine ganz andere Weise. Sie versuchen ein Mittelding, es einerseits mit dem Partner Russland nicht zu verderben, aber andererseits sich auch Richtung Westen zu orientieren. Da spielt sich im Augenblick ungeheuer viel ab und das spiegelt sich auch durchaus bei den jungen Kulturschaffenden wieder.
Früher kamen auch russische Jugendorchester. Hören Sie da eine Trauer aus Russland? Haben Sie überhaupt noch Kontakt dorthin?
Ich glaube, es gab von beiden Seiten, ohne dass man darüber diskutierte, ein Einverständnis, dass man jetzt erstmal einen konkreten Auftritt nicht realisieren wollte. Und stellen Sie sich vor, ein russisches Orchester träte hier auf. Was da für Reaktionen auf die jungen Leute niederprasseln würde, das ginge gar nicht. Zumal auch durchaus die russischen jungen Leute instrumentalisiert würden. Und Das sollte man vermeiden, sowohl von der einen wie von der anderen Seite. Aber wir haben gerne und häufig mit russischen jungen Musikern gearbeitet, viele Projekte auch realisieren können. Und ich bedauere das sehr, dass es jetzt nicht mehr möglich ist. Ich hoffe, dass in nicht allzu weiter Ferne sich wieder Gelegenheiten bieten werden, dass man auf eine vernünftige, über die Kultur verbindende Kraft wieder zusammenfindet. Es wird ein langer Prozess, aber ich will den wirklich nicht ausschließen.
Der letzte Festivaltag steht ganz im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft. Warum?
60 Jahre Élysée-Vertrag. Das ist natürlich der Anlass. Aber man muss auch wissen, wir arbeiten seit 3 Jahren in unserem Programm Next Generation mit Kindern, die sich der Musik öffnen wollen aus Pau in Südfrankreich und mit Kindern, Schülern hier, die hier zur Musikschule Paul Hinde mitgehen. Also das ist jetzt im 3. Jahr ein Projekt, wo die zueinander finden. Da ist der Prozess des Zusammenkommens, des Zusammenarbeitens über die Musik das Zentrale für die jungen Leute. Natürlich auch das Konzert, ein Konzert von Kindern für Kinder während des Festivals. Aber da darf man nicht das Niveau erwarten, was wir vom französischen Jugendorchester erwarten können. Das kommt in diesem Jahr seit längerer Zeit wieder zu uns. Liegt einfach am späten Zeitraum, den wir in diesem Jahr anbieten können. Und da wissen wir, dass wir allerhöchste Qualität erwarten können. Wir sind ein europäisches Festival. Wir sind alle überzeugt davon, dass die europäischen Werte sehr, sehr, sehr viel Kraft geben und sehr wert sind, auch gepflegt zu werden. Das machen wir über die Musik. Und da bot sich das ungeheuer an, damit einen schönen Abschluss zu finden.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.